Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Gesang liegt in der Luft, es singt ja viel zur Zeit. Hätten Sie gewusst, von wem dieses Lied stammt? Ich tue mich leicht, ich kann es hier ablesen. Das ist die Meise und das ist die Mönchsgrasmücke. Hurra, hurra, der Lenz ist da, das merkt man also definitiv auch am lauten Gesang in der Früh. Ich bin verbunden mit Arnulf Conradi, der ist eigentlich ein Buchmensch, Lektor und Verleger, aber er ist auch ein leidenschaftlicher Vogelbeobachter und so einen können wir jetzt gut brauchen. Herr Conradi, wie sind denn Sie auf die Vögel gekommen?
Ich bin in Kiel aufgewachsen und in Kiel gibt es einen Park, der hieß damals vor dem Krieg Hohenzollernpark und dann nach dem Krieg hieß er Schrevenpark. Und da hatte die zoologische Abteilung der Uni Berlin lauter Enten und Gänse versammelt. Die waren natürlich beschnitten, damit sie nicht wegfliegen konnten. Und da bin ich immer spazieren gegangen. Ich habe durch Zufall so ein kleines Opernglas geschenkt gekriegt. Und da habe ich die Vögel studiert.
Als Kind?
Und als Kind, ja, als Siebenjähriger. Und habe meinen Vater immer sehr gebeten, mir doch ein Vogelbuch zu kaufen. Aber das war die schlechte Zeit. Er hatte kein Geld und auch kein Interesse. Und dann habe ich diese Tafeln auswendig gelernt, die da standen im Schrevenpark, wo die Vögel hinfliegen und woher sie kommen und so weiter. Und damit habe ich dann im Biologieunterricht auch Triumphe gefeiert, weil der Biologielehrer sich gewundert hat, woher ich das alles weiß. So ist das gekommen. Wenn es in Kiel Löwen und Tiger gegeben hätte, hätte ich natürlich Löwen und Tiger beobachtet.
Ein Vogelbuch haben Sie damals nicht bekommen, aber Sie selber haben eines geschrieben, mindestens eins. Vor 5 Jahren ist Ihr Buch erschienen, Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung. Ja. Das müssen Sie jetzt erklären. Zen und Vögel, wie geht denn das zusammen?
Ich bin mit der Meditation in Berührung gekommen, schon zu meiner Studentenzeit. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn man meditiert, ich habe es gar nicht regelmäßig gemacht, aber immer wieder Zeitstrecken, wo ich es regelmäßig gemacht habe, dass das einen enorm beruhigt und einem auch Kraft gibt. Das ist für mich der zentrale Gedanke. Und ich habe dann gemerkt, dass es bestimmte Übereinstimmungen gibt zwischen der Vogelbeobachtung und der Meditation, weil man in dem Moment, wo man den Vogel beobachtet, an nichts anderes denkt und sich wirklich konzentriert auf eine Sache, auf eine natürliche Sache, die Lebendigkeit und die Schönheit des Vogels. Und daher gibt es da einen Zusammenhang, den nicht nur ich herstelle, sondern auch andere Vogelbeobachter.
Und kann man das dann üben, also diese Form von Vogelbeobachtung, diese meditative Haltung?
Ich glaube schon. Ich glaube, wenn Sie Birdwatcher oder Vogelbeobachter befragen, dann werden die ziemlich einstimmig sagen, das ist etwas, was einen zur Ruhe bringt, diese Beobachtung, weil man ja sehr konzentriert ist und sich genau anguckt, welcher Vogel ist das, was macht er, wie sieht er aus, ist das Männchen oder Weibchen, all diese Fragen. Und das ist was sehr Schönes. Was anderes ist es auch, was der Meditation vielleicht noch näher kommt, was ich manchmal mache, ist ohne Fernglas durch eine Parklandschaft oder durch einen Wald oder durch Wald und Felder zu gehen und nur auf die Stimmen zu hören. Das ist auch etwas, was ja wie in der Meditation alle anderen Gedanken aus dem Gehirn verscheucht. Man ist in dem Moment konzentriert auf eine Sache und das ist im Grunde der springende Punkt der Meditation.
Beste Zeit also jetzt für diese Form von Vogelstimmen-Meditation. Herr Conradi, haben Sie eigentlich einen Lieblingsvogel?
Kann ich nicht sagen. Also ich habe durch diese frühe Prägung, wenn man das so sagen darf, im Schrevenpark eine Vorliebe für Wasservögel. Aber einen direkten Lieblingsvogel weiß ich nicht. Vielleicht die Schellente, die macht so schöne Geräusche, wenn sie fliegt. Deshalb heißt sie Schellente, wie Schelle. Die klingelt so im Flug und sie ist wunderschön.
Also eigentlich ist eine Vogelbeobachtung für Sie auch etwas sehr Akustisches, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Auf jeden Fall, ja. Viele Vögel kriegen Sie gar nicht zu Gesicht, die hören Sie nur. Also die Nachtigall hört man andauernd hier in der Uckermark, wo ich hier ein Wochenendhäuschen habe, hört man andauernd die Nachtigall hier in meinem Garten, singen manchmal 3 Nachtigallen auf einmal, aber man sieht sie nicht. Und deshalb ist das Hören und das Trainieren des Gehörs so wichtig.
Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn wir heute rausgehen in der Früh, ja, jetzt ist die beste Zeit, kurz nach 7 wahrscheinlich schon vorbei. Haben Sie da einen Tipp für uns? Was kann man tun, um so auf Ihre Art und Weise mit den Vögeln in Kontakt zu kommen?
Also Sie brauchen auf jeden Fall einen Fernlass. Das habe ich immer dabei. Also egal was, wohin ich gehe, ob ich mit dem Hund spazieren gehe oder wenn ich einkaufen fahre hier. Ich kann immer was sehen. Und wenn man morgens losgeht, braucht man einen Fernlass. Und dann ist es eben, was Sie eben gesagt haben, das Gehör so wichtig. Man hört meistens die Vögel, bevor man sie sieht. Und dann sucht man. Also jetzt zum Beispiel vor 1-2 Wochen sind die Lerchen gekommen. Und wenn man dann spazieren geht und man hört die Lerche, dann kommt das Glücksgefühl zuerst, weil die Gefühle immer schneller sind als die Gedanken. Man kriegt ein Glücksgefühl und dann denkt man, wieso, woher kommt denn das? Und dann hört man bewusst zu und dann sagt man, ach, das ist die erste Lerche dieses Jahr.
Arnulf Conradi, Buch und Vogelmensch und das Buch, das wir vorhin erwähnt haben, das heißt Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung, erschienen bei Kunstmann. Auch über eine Woche nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg wird noch immer nach dem Täter gesucht. Wieder ein Anschlag auf die Juden in Deutschland, von wem der ausgeht, das wissen wir noch nicht. Fest steht seit dem 7. Oktober, Terrorangriff der Hamas auf Israel, danach Krieg in Gaza, wächst die Angst und Verunsicherung in der jüdischen Community hierzulande und es wachsen antisemitische Vorfälle. Fest steht auch, ebenso wächst die Angst und Verunsicherung in der muslimischen Community in Deutschland. Und es wächst die Unsicherheit darüber hinaus bei ganz vielen von uns, was man denn zu dem Konflikt in Nahost denken soll oder sagen darf. Stefan Jakob Wimmer ist einer, der sich seit vielen Jahren im interreligiösen Dialog in München engagiert, für den Verein Freunde Abrahams, also bezugnehmend auf die 3 abrahamitischen Religionen, die 3, die sich auf Abraham als Urvater beziehen, Juden, Christen und Muslime. Herr Wimmer, Totalverunsicherung, was zu sagen ist, und Sie sagen, so geht das nicht weiter.
Ja, mich erschreckt es sehr, dass seit dem 7. Oktober diese extreme Polarisierung stattfindet, dass man sich entweder pro Israel oder pro Palästinenser positioniert, wenn man sich positioniert, und dass so wenig wahrgenommen wird, dass es auf beiden Seiten Täter und Opfer gibt. Auf beiden Seiten gibt es Menschen, die sich für eine gerechte Friedenslösung einsetzen wollen und solche, die das mit sehr viel Gewalt verhindern, die gibt es auf beiden Seiten. Und ich meine, man müsste sich doch für die einsetzen und sich mit denen solidarisieren, die für eine gerechte Lösung eintreten und gegen die anderen und nicht nach Zugehörigkeit, ob jetzt pro-israelisch oder pro-palästinensisch.
Herr Wimmer, Sie haben jetzt eine Handreichung geschrieben, eine Empfehlung zum Umgang mit den Auswirkungen, gerade auch in München, für Schulen, für Gemeinden, für Religionsgemeinschaften. Was ist Ihr Ziel?
Ich erlebe oder wir erleben auch bei der Gesellschaft Freunde Abrahams, weil wir da in gewisser Weise ein bisschen als Ansprechpartner auch fungieren, als neutraler Ansprechpartner, dass es unglaublich viel Verunsicherung gibt. Es gibt sehr viele, die zu diesem ja wirklich enorm komplexen Bereich Israel-Palästina-Konflikt nicht genug wissen. Das ist kein Vorwurf, das ist normal. Man muss sich schon sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig gibt es jetzt diese Stimmung, dass man das Gefühl hat, man darf um Himmels Willen nichts Falsches sagen.
Eine große Befürchtung ist ja, da haben ja auch schon viele darauf hingewiesen, Kritik an Israel sei versteckter Antisemitismus. Wann ist Kritik an Israel Ihrer Ansicht nach antisemitisch?
Die Frage, die Sie da stellen, an der scheitern viele zurzeit in München. Antisemitismus ist definiert als eine negative Einstellung gegen jüdische Menschen, weil sie jüdisch sind. Ich kann jemanden, der nicht damit einverstanden ist, dass in dem Land, das er als das Seine empfindet, ein anderer Staat gegründet wurde, daraus schon einen Vorwurf machen. Es wird ihm aber der Vorwurf gemacht, weil dieser Staat ein jüdischer ist, dass sein Widerstand antisemitisch ist.
Sie weisen im Grunde darauf hin, es handelt sich gar nicht primär um einen religiösen Konflikt. Also es geht nicht um Jude sein, nicht Jude sein, also religiöse Bezeichnung.
Es ist erstens ein Unterschied zwischen Widerstand gegen den Staat Israel, der kann antisemitisch sein, der ist sehr häufig antisemitisch, aber er ist es nicht a priori, nicht per se.
Und wenn wir jetzt Kritik an Israel üben, haben wir ja oft auch den Vorwurf, also Solidarität mit Israel ist Staatsraison, so hieß es von Anfang an.
Solidarität mit Israel ist tatsächlich enorm wichtig in Deutschland. Das muss man nicht begründen. Ja. Wer das nicht versteht, ist in Deutschland fehl am Platz. Aber das kann nicht bedeuten, Solidarität mit der Politik Israels ohne Wenn und Aber. De facto wird es aber gerade in München häufig, viel zu häufig so gehandhabt, dass nämlich die andere Perspektive, die Perspektive der Palästinenser, ausgeblendet wird und unter Antisemitismusverdacht gestellt wird. Und daran müssen wir arbeiten, denn das ist eine verheerende Entwicklung.
Jetzt können wir Israel und Palästina nicht befrieden. Aber wir können trotzdem viel tun. Das ist so die Haltung, die ich rausgelesen habe.
Ich glaube, unsere Aufgabe besteht eben auch darin, wir können tatsächlich hier nicht von München aus den Israel-Palästina-Konflikt lösen, wahrscheinlich nicht einmal angemessen bewerten, aber wir müssen hier für den gesellschaftlichen Frieden, für das Miteinander in München arbeiten. Das ist zurzeit eine große Herausforderung.
Ja, angefangen hat es ja mit einem großen Erschrecken im Herbst. Ein gemeinsames interreligiöses Friedensgebet hat nicht stattfinden können. Der Reihe nach sind die Religionsgemeinschaften abgesprungen. Die Muslime hatten es, die Münchner Muslime oder die bayerischen Muslime hatten es versucht zu organisieren. Und da war immer der Stein des Anstoßes, inwieweit distanziert man sich von muslimischer Seite, von Terror oder von der Hamas?
Ja, tatsächlich haben Muslime sich unter anderem um dieses Friedensgebet am Marienplatz bemüht von sich aus. Sie wollten gerne als Muslime andere ansprechen und sagen, wir möchten gerne mit jüdischen Menschen, mit christlichen Menschen, mit allen, die gerne mitmachen, ein öffentliches Friedensgebet auf dem Marienplatz veranstalten. Und dass das verhindert wurde, empfinden Muslime als Tritt gegen Schienbein. Sie wollten von sich aus einen Schritt auf die Gesamtgesellschaft, auch auf jüdische Gemeinden zugehen und erhalten dafür Vorwürfe. Das ist eine verheerende Entwicklung für München.
Also Sie sagen, es hat sich noch nichts geändert jetzt?
Ja, es gibt einzelne Gespräche zwischen Akteuren, nicht zwischen allen. Es gibt immer noch sehr viel Verweigerung. Man erlebt, dass bei Veranstaltungen immerhin immer öfter um die Opfer auf beiden Seiten gleichermaßen getrauert wird. Was aber noch fehlt und was wichtig wäre, ist, dass man auch die Perspektive der anderen Seite wahrnimmt und zur Kenntnis nimmt und ernst nimmt. Dass man sich auch damit befasst, dass dieser Konflikt nun mal zwei Seiten hat. Das lässt sich ja nun nicht bestreiten. Und wir kommen nur weiter, wenn jeder bereit ist, sich mit der Perspektive der anderen auseinanderzusetzen. Auch wenn er sie nicht schön findet, nicht richtig für falsch, trotzdem ist es real und wir dürfen nicht einfach verbieten, dass Äußerungen, die uns nicht passen, laut werden, sondern wir müssen sie anhören, wir müssen zuhören, damit wir sie bearbeiten können, damit auch das, was tatsächlich nicht sein darf, tatsächlicher Antisemitismus darf wirklich nicht sein in Deutschland, aber der wird ja nicht dadurch bekämpft, dass man Floskeln und Formulierungen verbietet, sondern dass man sie aktiv angeht.
Die Freunde Abrahams, aber die gibt's noch. Die haben sozusagen auch von allen drei Religionen nach wie vor sich an einen Tisch gesetzt und setzen können.
Ja, auch wir haben natürlich dieses Entsetzen erlebt und diese Sprachlosigkeit und diese Fehlinterpretationen, haben uns deshalb ja im November noch um einen Schweigemarsch oder Weg der Lichter, ist ein schönerer Begriff dafür, bemüht.
Der dann wirklich auch geklappt hat, stattgefunden
hat. Der hat stattgefunden, ja. Weil wir auf Worte verzichtet haben. Auch ein bisschen als Zeichen des Protests zur Situation in München verzichten wir komplett auf Worte, wir sagen gar nichts, wenn alles, was wir sagen können, womöglich falsch sein soll.
Aber jetzt geht es trotzdem auch ums Sprechen.
Jetzt geht es ums Sprechen, allerdings. Ja, es darf nicht beim Schweigen bleiben.
Sagt Stefan Jakob Wimmer vom interreligiösen Verein Freunde Abrahams. Er hat eine Handreichung herausgegeben zur besseren Diskussion, wie wir umgehen können mit dem Konflikt in der Ost und das hier in München und Umgebung. Nicht nur heute, aber oft heute feiern katholische Kirchengemeinden ihren Nachwuchs. Seit vergangenem Sonntag, seit dem Weißen Sonntag, gibt es in vielen Gottesdiensten die Erstkommunionen. Einige Wochen der Vorbereitung liegen dann hinter den 8-jährigen Kindern und dann dürfen sie so richtig mitmachen. Im Gottesdienst, auch bei der Eucharistiefeier. Nadja Stempel war bei Vorbereitungen aufs große Fest dabei.
Ich freue mich halt drauf und ich will es machen, weil meine Familie es gemacht hat. Und viele machen's und es ist einfach schön.
Marilena ist 8 Jahre alt und geht in die 3. Klasse einer Münchner Grundschule. Wie viele katholische Kinder in ihrem Alter hat auch sie in diesem Jahr ihre Erstkommunion. Die Vorbereitungen dafür haben schon Anfang des Jahres begonnen. Mit Informationsabenden für die Eltern und dann für die Kinder mit dem wöchentlichen Kommunionsunterricht. Marilenas Mutter leitet als eine der Kommunionsmütter diese Treffen, die in kleinen Gruppen mit 4 bis 8 Kindern stattfinden.
So, schauen Sie mal, das ist ein Programm.
Also wir haben über Trauben gelernt, über Wasser und über Getreide.
Jede Gruppenleiterin hat den Ordner bekommen, also so eine Mappe. Wir haben 1,5 Stunden Zeit, um sozusagen das Thema zu besprechen, wie zum Beispiel Weintrauben. Ich muss mit Kindern darüber reden, was weißt du über die Trauben, wie schaut ein Weinstock aus, was braucht diese Pflanze und was fällt dir auf an diesen Früchten. Und das muss ich einfach mit Kindern halt darüber reden. Genau, und wir singen mit Kindern, wir basteln, wir malen, wir beten oder lesen Gebete.
Knapp einen Monat vor der Erstkommunion hat Marilenas Familie bereits die meisten Vorbereitungen für das Fest getroffen. Die Einladungen an die Paten sind verschickt, das Restaurant ist gebucht.
Das Kleid haben wir auch schon.
Ich hab's von meiner Tante und es ist weiß und hat ein paar kleine Perlen drauf. Mir hat's gleich gefallen. Meine Cousinen haben's auch getragen, deswegen finde ich's ganz schön. Ja, deswegen freue ich mich drauf, weil eigentlich hat, glaube ich, meine ganze Familie das schon getragen.
Eine der wichtigsten Vorbereitungen für die Erstkommunion aus kirchlicher Sicht hat Marilena auch schon absolviert, die Beichte. Dieses Sakrament, auch Bußsakrament genannt, ist die Voraussetzung für den Empfang der ersten Kommunion.
Ich habe jetzt nicht geübt, was ich sagen wollte. Ich wusste schon, was ich sagen wollte, aber ich habe es nicht geübt.
Pastoralreferent Michael Steinbacher betreut im Pfarrverband Altschwabing seit 14 Jahren die Familien bei der Erstkommunion. Einer der schönsten Momente für ihn in der ganzen Vorbereitungszeit, die kleine Erstkommunion. Eine Art Generalprobe, wenige Tage vor der großen Feier.
Es ist schlichter wie die große feierliche Erstkommunion in der Kirche, aber es ist sehr intensiv, sehr feierlich, sehr ruhig, auch mit schöner Musik. Und es ist näher am Ursprung Abendmahl. Die Familien sind zusammen und es geht dann über in ein entspanntes, fröhliches Abendessen miteinander. Und es wird von allen immer sehr schön erlebt. Also auch von uns Hauptamtlichen. Wir freuen uns drauf, obwohl es viel Arbeit ist, aber wir freuen uns da immer drauf.
Hauptsächlich traditionelle Gründe waren es, weswegen sich Marilenas Eltern für die Erstkommunion ihrer Tochter entschieden haben. Doch mit der Vorbereitung darauf ist für sie jetzt noch ein weiterer Grund hinzugekommen.
Ich bin da nicht unfassbarer Kirchenfan gewesen, aus diversen Gründen. Aber mich hat das näher an den schönen Gedanken gebracht, dass die Kirche nicht nur für eine Glaube stehen, aber auch für eine Gemeinschaft.
Erstkommunion, das sind heute auch sicher viele Kinder und Familien ziemlich aufgeregt. Sie haben es gehört eben, davor muss man beichten. Und wie viele Witze gab es darüber, welche Vergehen man sich denn als Kind hat ausdenken müssen, damit man dann im Beichtstuhl vor der Erstkommunion überhaupt etwas zu sagen hat. Wie schaut es heute aus mit der Beichte? Patricia Hofmann ist Religionslehrerin und Seminarleiterin im Erzbistum München und Freising und sie ist genau die Richtige für die Frage, die wir jetzt noch klären wollen. Frau Hofmann, wenn man an Erstkommunion denkt, dann denkt man auch an die Beichte und da erinnern sich sicher viele Beklemmungen. Was soll man denn da sagen beim Pfarrer? Denn zum ersten Mal offiziell beichten, das ist die Voraussetzung für die Erstkommunion, fürs erste Mal dabei sein bei der Eucharistiefeier, beim Empfang der Hostie. Das ist heute noch so.
Die Beichte, ja, also das gibt es noch, aber hat sich total verändert. Es ist nicht mehr so, dass sie in den Beichtstuhl gehen müssten und irgendwelche Fehler bekennen müssten, sondern sie sitzen gemeinsam mit anderen Kindern und dem Pfarrer entweder im Altarraum oder suchen sich einen anderen netten Platz in der Kirche, auch oftmals in der Sakristei oder im Pfarrsaal und reden dann einfach ganz unbefangen über Dinge, die sie beschäftigen, die sie vielleicht bereuen, falsch gemacht haben. Das können so ganz einfache Sachen sein. Ich habe das Spielzeug von meinem Geschwisterchen kaputt gemacht. Und das ist einfach ein gemeinsamer Austausch. Aber so dieses, wie man sich's vorstellt, wie es jetzt früher oder bei mir war, dass man wirklich in den dunklen Beichtstunden da drinnen sitzt und sich überlegt anhand der 10 Gebote, was man falsch gemacht hat, so ist es nicht mehr.
Aber bei Ihnen war es auch noch so. Sie haben auch schlechte Erinnerungen an die Beichte?
Tatsächlich schlechte Erinnerungen, ja. Ich hatte große Angst vor diesem dunklen Beichtstuhl. Nein. Und ich war damals mit meiner Mutter, die hat mich in die Kirche begleitet und ich habe den ganzen Weg geschimpft, was ich da jetzt soll und ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll.
Kinder sind 9 Jahre alt, aber ist doch heute auch noch schwer, oder? Sich was rauszukramen, wofür ich jetzt wirklich sagen muss, oh, das muss ich jetzt bereuen.
Auf Befehl?
Die müssen jetzt nicht anhand der 10 Gebote überlegen, was habe ich überschritten, was habe ich falsch gemacht, sondern die erzählen aus ihrem Leben, wo sie vielleicht denken, das war nicht so gut, das habe ich nicht so toll gemacht.
Es gibt ganz verschiedene Formen, wie die Beichte, die erste Beichte vor der Erstkommunion stattfinden kann, auch in der Gruppe oder so habe ich gelesen. Was haben Sie da so für Erfahrungen?
Also die Schüler und Schülerinnen und Schüler, die ich habe, die erzählen mir immer, dass sie wirklich gemeinsam in der Gruppe waren, in der Kirche mit dem Pfarrer und sich dann eben gemeinsam ausgetauscht haben. Jeder Schüler, jede Schülerin konnte was dazu sagen. Das war jetzt nicht ein Einzelgespräch, sondern wirklich in der Gruppe ein netter, entspannter Austausch, ohne dass irgendjemand an die Wand gestellt werden würde jetzt.
Ja. Beichte, das klingt schon auch ein bisschen nach Mittelalter und Name der Rose. Warum ist es denn für Sie wichtig, dass man Beichte heute noch lernt oder unterrichtet? Dass man das ist vielleicht eine Fähigkeit, die man auch erst lernen muss. Ich weiß es nicht. Was ist Beichte?
Dass die Schülerinnen und Schüler einfach verstehen, dass jeder Mensch eine zweite Chance bekommt, auch vor Gott. Und dass keiner mit dem Finger auf jemanden zeigt, sondern dass man wirklich auch sagen kann, was man falsch gemacht hat und keine Angst davor haben muss. Dass man nicht irgendwie alleine zu Hause mit seinen Problemen fertig werden muss, sondern es einfach auch äußern kann. Und dass die Schülerinnen und Schüler wissen oder die Kinder, dass einem verziehen wird.
Ihre Schülerinnen und Schüler haben, Frau Hofmann, vielleicht heute auch Erstkommunion. Weißer Sonntag in den vergangenen Jahren, hat sich da was verändert? Ist die Lust am Mitmachen zurückgegangen? Was ist Ihre Beobachtung?
Überhaupt nicht. Also das ist ganz im Gegenteil. Die freuen sich schon am Ende der zweiten Klasse auf die dritte Klasse. Da passiert was. Da wird der Religionsunterricht greifbar. Das ist was aus ihrer Lebenswelt. Sie gehen aus dem Religionsunterricht raus und können das in der Kirche sozusagen umsetzen. Sie lernen ja auch oder erfahren, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist, was der Pfarrer vorne sagt, was bedeutet es denn? Sie haben ja diese erste heilige Kommunion empfangen und das ist eben was, was den Schülern so Freude macht, weil es wirklich mal was ist, das sie mit rausnehmen und was wirklich passiert.
Okay, also Sie sind einmal richtig in der Kirche mit eingebunden und dann wird natürlich auch gefeiert. Was freuen die Kinder sich denn so meistens ganz besonders bei Ihrem Erstkommunionsfest?
Also sie freuen sich einfach, vorne am Altar stehen zu dürfen, dieses heilige, dieses geweihte Brot zum ersten Mal essen zu dürfen, weil das natürlich nichts Selbstverständliches ist. Manche Kinder gehen nicht zur Erstkommunion und die gehen, das ist natürlich was Besonderes, weil das dürfen nur die eben schon Kommunion hatten. Mhm. Und viele erinnern sich natürlich an ihre Taufe nicht, weil wenn sie getauft wurden, waren die meisten noch Babys. Mhm. Und die Kommunion ist so dieses erste Sakrament, das sie wirklich miterleben und wahrnehmen. Und es ist auch wirklich ein festlicher, schöner Rahmen und ein großes Familienfest natürlich auch im Anschluss dann.
Gibt schon auch Geschenke.
Ja, natürlich. Und da ist es natürlich immer toll für die Kinder.
Sagt Patricia Hofmann, Religionslehrerin und Seminarleiterin im Erzbistum München und Freising.